Die Themenshow. Gut zu hören. Gegen Langeweile.
Herzlich willkommen beim Themenshow-Podcast. Habt ihr uns schon abonniert? Wenn nicht, wird's Zeit. Ihr findet unseren Podcast auf podcast.themen-show.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem heutigen Thema, das direkt aus unserer Radioshow stammt.
Willkommen zur Motto-Party.
Die Themenshow mit CRO.
Das bin ich, Christoph Rothe, und heute haben wir ein Thema, das bewegt gerade ganz viele Menschen und auch in den Medien. Es ist allgemein ganz groß mit dabei. Es geht heute um Flüchtlinge und im Moment habe ich das Gefühl, haben wir auch eben im Studio hier schon gesprochen, die Stimmung so in den Medien allgemein kippt so ein bisschen. Was aber zu kurz kommt, ist die Situation vor Ort. Und darum haben wir gesagt, wir nehmen uns mal das Beispiel Hennstedt-Ulzburg vor. Es ist eine Großgemeinde direkt vor den Toren Hamburgs und da ändern wir das mal. Da wollen wir mal ein Bild von vor Ort sozusagen bringen. Und wir haben dazu einen Gast hier im Studio. Das ist Dr. Axel Holz, der stellvertretende Vorstand des Vereins Willkommensteam Hennstedt-Ulzburg. Hallo Axel.
Ja, hallo. Schönen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier.
Ja, freut mich. Wir werden gleich ein bisschen was von dir hören, was ihr so macht und wie es so läuft. Denn euer Verein hilft ja Flüchtlingen im Ort. Ja. Aber dazu gleich mehr. Erstmal haben wir ein bisschen Musik hier im Programm.
Die Themenshow.
Runaway von Galantis. Hier in der Themenshow mit CRO Christoph Rothe und heute auch noch mit Dr. Axel Holz, ja, der gerade aus seinem Stuhl hier schnell zur Seite stellt, Jacke auszieht. Ja, ganz gemütlich hier in der Show, ne?
Ja, sehr angenehm. Ist für mich das erste Mal hier in so einem kleinen Studio, aber ist sehr schön.
Das freut mich. Axel,
ja.
Du bist vom Verein Willkommensteam Hennstedt-Ulzburg. Du hilfst Flüchtlingen, richtig?
Ja, das ist korrekt. Ich sage einfach mal noch zwei, drei Sätze vorweg zu meiner Person.
Ja, das wäre meine Frage gewesen. Sehr gut, sehr gut.
Also, ich bin jetzt 58 Jahre alt, wohne hier 23 Jahre in Hennstedt-Ulzburg, bin also ein echter Stammbürger sozusagen in dieses Ortes schon, Ureinwohner quasi. Hab Familie, drei Kinder, zwei studieren, eine geht noch zur Schule. Mhm. Und von Beruf aus bin ich Jurist, als Rechtsanwalt tätig. Und zum Willkommensteam bin ich gekommen, weil ich eigentlich das Gespür vor einem Jahr so hatte, dass man irgendwas tun muss. Wir hatten ja in der Gemeinde einige Flüchtlinge aufgenommen schon im Jahre 2014 und man merkte so, dass das, was die Gemeinde macht und was von der Gemeinde organisiert wird, nur das Notwendige sein kann und sein ist. Und deshalb haben wir uns alle zusammengetan und haben gedacht, Mensch, wir müssen irgendwie den Flüchtlingen noch ein besseres Willkommen bieten und vor allen Dingen auch mehr Einrichtungsmöglichkeiten bieten, aber das sagen wir nachher bestimmt noch.
Ja, wie war denn das? Also ihr habt irgendwie gemerkt, das reichte alles nicht. Wie habt ihr das mitbekommen?
Ja, das kriegt man eigentlich ziemlich schnell mit, wenn man einige Mitstreiter hat, die auch in der Politik tätig sind, in der Gemeindeversammlung, dann weiß man, dass die Gemeinde eigentlich nur das, was im Gesetz steht, machen muss, nämlich nur eine Einrichtung, eine Wohnung stellen muss und die auch sehr spartanisch einrichtet. Mhm. Ich will da gar keine Kritik üben, die Gemeinde macht das, was vorgeschrieben ist und das macht sie auch sehr gut, aber das ist halt sehr wenig.
Und die müssen ja auch aufs Geld letztlich achten, ist ja auch deren Aufgabe.
Ist völlig richtig, wir haben auch keinen Stress mit der Gemeinde, aber sie guckt halt ins Gesetz und da steht drin, man muss eine Schlafstelle zur Verfügung stellen, einen Tisch, einen Stuhl, einen halben Schrank für jeden Flüchtling und dann noch so ein bisschen die notwendigen Haushaltsgegenstände. Und so werden die Flüchtlinge dann auch in diesen Unterkünften untergebracht und das halten wir für zu wenig und sind jetzt immer bemüht, das alles ein bisschen hübscher einzurichten durch Spenden aus der Möbelkammer, von der Kleiderkammer.
Auch jetzt liegen hier alles, macht nichts.
Das ist alles gut, ja. Und das ist sozusagen das Ansinnen und eigentlich der erste Zweck des Vereins gewesen. Und das zweite ist natürlich, dass wir bemüht sind, dass jeder Flüchtling oder jede Flüchtlingseinheit, eine Familie vielleicht, einen Begleiter hat, der aus dem Ort ist, der sich auskennt und ein bisschen hilfreich zur Seite steht.
Okay, aber zurück nochmal zum Start sozusagen. Also ihr habt gemerkt, das ist zu wenig, das ist irgendwie auch für die Leute sehr spartanisch. Und wie ist dann weitergegangen? So eine Vereinsgründung ist ja auch, man braucht 7 Leute, man muss sich eine Satzung geben, alles Mögliche steckt da ja drin. Wie habt ihr das gemacht?
Ja, das kann ich sagen. Also wir waren am Anfang gar kein Verein. Ich bin im Januar 15 dazugestoßen. Da war es noch das ganz normale Willkommensteam. Da haben sich einfach Bürger freiwillig zusammengetan, engagierte Mitmenschen hier aus dem Ort, vielleicht 15 oder 20, die einfach das getan haben, was notwendig war und was sie für notwendig erachtet haben. Und wir haben dann erst sozusagen mit zunehmender Arbeit und mit zunehmender Zulauf auch von Helfern gemerkt, dass man doch so eine kleine Organisationseinheit braucht. Und haben deshalb im Februar dann, glaube ich, den Verein gegründet. Auch vor dem Hintergrund, dass wir eine Gemeinnützigkeit beantragt haben und die auch bekommen haben. vom Finanzamt, sodass wir auch Spenden absetzen oder dass die Spender ihre Spende absetzen können.
Das heißt, ich spende euch jetzt 1.000 Euro und kriege 500 in der Steuererklärung wieder.
Das ist genau richtig. Mhm. Und sonst hättest du nur 500 gespendet, weil du nichts zurückkriegst.
Richtig. Ja,
und jetzt können wir jedem Spender sagen, du kannst verdoppeln, denn du kriegst ungefähr die Hälfte über die Steuer zurück.
Ja, großartige Sache auf jeden Fall. Also das war dann so die Sache, indem wir irgendwie noch eine Form geben, ein bisschen offizieller das Ganze machen. Das
ja.
liegt dann dahinter.
Ja.
Und du bist jetzt im Vorstand mit drin, stellvertretender Vereinsvorstand, ne?
Ja, ist korrekt. Wobei wir da eigentlich keinen großen Wert drauf legen auf die Titel, wer jetzt Vorsitzender ist oder zweiter Vorsitzender oder Kassenwart, sondern die wesentliche Arbeit, sozusagen das Operative, das geschieht ja eigentlich im Willkommensteam und es sind nicht alle Mitglieder des Willkommensteams. Wir sind inzwischen 60, 70, 80 vielleicht, die sich dort engagieren.
Das ist eine Menge.
Ja, sehr sehr erfreulicher Zulauf und eine tolle Resonanz hier aus der Bevölkerung, muss ich sagen. Und die sind nicht alle auch im Verein Mitglied. Und das Operative passiert eigentlich im Willkommensteam. Die machen das einfach, was notwendig ist. Und wir vom Vorstand versuchen das ein bisschen zu koordinieren und so ein bisschen zu steuern, wo noch Hilfe vielleicht ein bisschen mehr benötigt wird.
Ah, verstehe. Okay. Und was genau machst du dann? Also koordinieren, steuern haben wir eben schon gehört. Machst du auch noch mehr? Hast du auch direkt Berührung mit den Flüchtlingen?
Ja, ich selber betreue auch Flüchtlinge. Ich habe eine albanische Familie seit Februar unter meinen Fittichen, wenn ich so sagen darf. Sie sind im Februar gekommen. Und dann habe ich noch 5 Syrer, die im Hennstedter Hof hier untergebracht sind, die ich auch mit einem anderen Kollegen zusammen betreue. Und das werden wir nachher vielleicht noch erörtern können, was man da so macht und was anfällt. Das ist das volle Programm mit den sprachlichen Schwierigkeiten, die es natürlich manchmal gibt, aber auch mit den ganzen Hilfestellungen, die einfach notwendig sind.
Da bin ich sehr gespannt. Wir machen erstmal Musik, aber während wir das machen, freuen wir uns über euren Anruf, denn wir wollen auch wissen, was haltet ihr von der vom Willkommensteam, von der Flüchtlingshilfe Hennstedt-Ulzburg, aber natürlich auch woanders. Und generell, wie seht ihr das Thema Flüchtlinge? Denn wie gesagt, in Medien habe ich das Gefühl, das Thema kippt so ein bisschen. So, jetzt müssen wir langsam aufpassen und Vorsicht. Seht ihr das auch so? Oder ist es so, dass ihr auch eher zu diesen 70, 80 Freiwilligen gehören würdet, die auf jeden Fall helfen wollen, wie es hier jetzt gerade berichtet wurde vom Axel Holz? Sagt uns das unter der 040 52 11 01 52 per WhatsApp oder per Telefon oder schreibt uns an studio@themen-show.de. Bis gleich. The Fugees, Ready or Not. Das ist die Themenshow hier auf Titel 96.0 mit mir, CRO Christoph Rothe, und heute nicht nur mit mir, sondern auch mit Dr. Axel Holz. Der ist vom Willkommensteam Hennstedt-Ulzburg e.V. Das ist ein Verein, der Flüchtlingen hilft, vor Ort in Hennstedt-Ulzburg hier. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich eine Unterlassungssünde hier begangen habe. Ich habe ja hier gerade die Fugees gespielt, das habe ich ja mit Absicht gemacht, denn Refugee ist ja Refugee-Flüchtling, aber Fugee habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, was heißt Fugee, weißt du das?
Oh, könnte ich spontan gar nicht sagen.
Ja, muss ich nochmal nachreichen gleich, ist ja kein Problem. Axel, hier in Hennstedt-Ulzburg sind ja doch mittlerweile einige Flüchtlinge eingetroffen, so wie ich es mitbekommen habe. Ne? Was sind das für Leute? Wer wird da unterstützt von euch?
Ja, es werden unterstützt alle Asylbewerber, die sich hier vom Kreis, hierher geschickt werden und sich hier melden und hier aufgenommen werden. Und das sind von den Landsmannschaften hauptsächlich Syrer, Iraki, Afghanen und dann auch Mitbürger aus dem Westbalkan.
Okay, das heißt, die sprechen vermutlich kein Deutsch und selten Englisch, oder?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, das stimmt. Wie verständigt man sich mit den Flüchtlingen?
Ja, ja.
Das ist in der Tat auch die größte Hemmschwelle, Leuten oder Begleiter zu finden, weil die immer sagen, ich kann mich ja gar nicht mit denen verständigen. Das ist in der Tat schwierig, die sprechen natürlich ihre Landessprache und wir sprechen sie nicht. Und manche haben dann noch ein bisschen Englischkenntnisse, da käme man weiter. Ich nenne es immer so, man unterhält sich international. Jeder versucht so mit Händen und Füßen das deutlich zu machen, was er will. Und man hat hier meistens ein Problem oder eine Fragestellung, die irgendwie abgearbeitet werden soll oder die, wo man ein Ergebnis erreichen muss. Und das klappt überraschenderweise dann auch relativ schnell, relativ gut, muss ich sagen. Also ich hatte mir da auch vorher sehr viel mehr Gedanken gemacht. Und zur Not hilft ja auch ein Google-Übersetzer, dass man da mal ein paar Worte eingibt oder einen Satz und dann auf Arabisch sich das übersetzen lässt.
Das natürlich auch nochmal. Ja klar, wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen so schnell. Das heißt, das funktioniert dann schon. Lernen die auch relativ schnell Deutsch oder ist es eher schwierig?
Na, da habe ich gute Erfahrungen gemacht oder beobachten wir alle, dass jedenfalls die jungen Leute sehr gut und sehr schnell Deutsch lernen. Mhm. Es wird ja auch von der Gemeinde angeboten, verschiedene Deutschkurse über die VHS. Und die schulpflichtigen Kinder unterliegen ja den ganz normalen deutschen Schulpflichtigkeiten und werden in eine sogenannte DATS-Schule geschickt. Das ist Deutsch als Zweitsprache, wo also nur ausländische Mitbürger dann sozusagen Kinder geschult werden, die deutsche Sprache zu lernen.
Und gibt's die hier im Ort auch?
Die ist in Norderstedt oder in Neumünster.
Ah, okay.
Also unsere fahren nach Norderstedt und sind da zugeordnet.
Mhm. Okay, und so lernen die dann auch ein bisschen Deutsch, dass sie zumindest irgendwie durchs Leben kommen hier.
Ja, das ist auch das Wichtigste und auch eine unserer Aufgaben, dass wir sagen, Mensch Leute, das ist für euch das Wichtigste, nehmt diese Angebote wahr, lernt Deutsch, denn ohne Deutschkenntnisse werdet ihr immer wieder Probleme haben bei einer Praktikumsstelle suchen, bei einer Arbeitsaufnahme im Sportverein und was wir alles vermitteln wollen, da ist einfach die Sprache, die Sprachkenntnisse irre wichtig und ich hoffe, dass das auch so angenommen wird und dass alle dann bemüht sind, das zu lernen. Also einige sind ganz toll und bei manchen muss man auch sagen, in die Hand klatschen und sagen, so, jetzt mal hoch hier, ja, okay, Deutsch machen.
Okay. Ja klar, vielleicht auch ein bisschen deprimiert oder so, je nachdem, was da passiert ist dann. Ne? Sag mal, wenn die jetzt herkommen, die Flüchtlinge, man kennt das ja so ein bisschen aus den Medien jetzt, es gibt ja so diese ersten Auffangstationen, da wo die erstmal hinkommen, wenn sie direkt ins Land kommen und dann gibt es ja so diese Zweitwohnorte. Wir sind wahrscheinlich ein Zweitwohnort, oder?
Wie ist das? Ja, also die kommen ja alle an über Neumünster. Für Schleswig-Holstein ist eine große Sammelstelle Neumünster und werden dann von dem Kreis den Gemeinden zugeordnet. Das ist also ganz hierarchisch aufgebaut alles. Mhm. Und der Kreis meldet dann jede Woche, wie viele jetzt in unseren Ort nach Hennstedt-Ulzburg kommen. Mhm. Und die werden dann wahrgenommen. Das sind so regelmäßig zwischen 3, 4, 5 pro Woche im Moment. Und da sind wir dann immer bemüht, dass wir rechtzeitig vorher die Info haben, dass wir dann auch, wenn sie ankommen, einen Begleiter zur Seite stellen können, der die Wohnung zeigt, die Einrichtung zeigt, mit denen die ersten Einkäufe macht und einfach sich als Begleiter vorstellt und als Ansprechpartner dient.
Ja, das ist natürlich klasse, das ist eine super Sache. Und das ist eben Vereinsarbeit und wenn die ein Praktikum aufnehmen, dürfen die denn jetzt schon arbeiten, wenn sie hier sind?
Oh, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Das dürfen sie nicht. Arbeiten dürfen sie nicht. Das ist die deutsche Gesetzgebung so. Die ersten 3 Monate dürfen sie überhaupt nicht arbeiten. Und in der Zeit ab 4. bis 15. Monat mit Genehmigung, aber die Genehmigung gibt's praktisch nie, weil die gleiche Tätigkeit auch immer, so ist die Begründung, auch ein Deutscher oder ein EU-Bürger machen könnte.
Dürfen nichts wegnehmen sozusagen.
Ja, und das ist aber für die Flüchtlinge nun das Misslichste, weil sie gar nicht Sozialleistungen in Anspruch nehmen wollen. Die sagen immer, ich will nicht Soziales, ich will arbeiten. Mhm. Und die wollen sich eigentlich einbringen und hier was tun und da ist leider die Gesetzgebung jedenfalls noch so weit, dass sie daran gehindert werden. Das finde ich sehr schön, weil sie dann auch mehr Zuspruch von der Gesamtbevölkerung sicher noch hätten.
Wenn sie arbeiten dürfen, ja klar.
Ja.
Wenn man sich das mal überlegt, also die kommen hierher, das sind ja jetzt, wir hören das in den Medien, das sind jetzt irgendwie mittlerweile, was war das, 1 Million Flüchtlinge sind mittlerweile wohl in Deutschland angekommen. Wie läuft das? Du hast eben gesagt, es gibt irgendwie ein Bett, einen Tisch, einen halben Schrank, habe ich mir jetzt gemerkt noch so. Und das war's im Wesentlichen. Also in Hamburg habe ich ja Zeltstädte gesehen. Wie ist denn das hier?
Ja, das sind jetzt 2 Themen, die du ansprichst. Einmal die Zeltstätte, sag ich mal, das ist die Art der Unterbringung. Die Gemeinde ist verpflichtet gesetzlich, dass eine Schlafstätte oder ein Wohnraum zur Verfügung gestellt wird, wie für jeden Hartz-IV-Empfänger auch oder für jeden Obdachlosen, den wir in der Gemeinde haben, auch für die Asylbewerber. Das läuft hier sehr angenehm und da können wir wirklich dankbar sein und sehr zufrieden sein, dass es alles dezentral ist. Das heißt, die Flüchtlinge werden in Gebäuden, die frei sind und die Gemeinde anmietet oder ankauft, untergebracht. Und zwar über den ganzen Ort verteilt, so dass es keine Ballung oder kein Zentrum gibt und dadurch auch die Akzeptanz sicher höher ist. Es ist ein ganz normaler Nachbar, sage ich mal, wie wir ganz normale Nachbarn haben, wenn wir hier ein Haus bewohnen, in welcher Form auch immer.
Ja, okay, klar. Sonst hat man vielleicht dann das Thema, dass sehr viele Leute dann da mit der gleichen Sprache auch sind und dann unter sich bleiben, ne?
Ja, das ist ja die Gefahr, dass sie sozusagen sich selber ein bisschen im Weg stehen, weil sie dann, wenn ich mit syrischen Mitbürgern zentral untergebracht bin, natürlich eher Arabisch sprechen, als sich um deutsche Aussprache zu bemühen. Mhm. Und so wie es hier im Ort ist, das ist eigentlich sehr schön. Das sind zwar auch kleinere Einheiten, wo wir 5 oder 8 zusammen sind, dann können sie sich gegenseitig unterstützen und helfen, aber wo dann die Betreuer oder die Begleiter auch immer hingehen und sagen, komm, jetzt ist mal Sportprogramm angesagt, es wird ja sehr viel angeboten hier von den Vereinen im Orte, sind alle sehr rege dabei, dass die Flüchtlinge auch integriert werden, auch in das ganz normale Leben einsteigen, auch wenn sie noch keine Arbeit haben, aber so beim Fußball oder in Sportaktivitäten dabei sind oder Deutschunterricht oder auch ganz normale Events.
Also das heißt, wenn man jetzt sagt, ein Asylbewerber bekommt hier jetzt einmal die Woche Fußball oder Handball oder irgendwas, dann ist das kein Luxus, wo man sagen würde, da müssen wir für zahlen und die kriegen es so, sondern das ist so das Minimum, dass sie wenigstens was zu tun haben.
Ja, das ist richtig und das ist auch wichtig, dass sie was zu tun haben, denn das Schlimmste ist ja, wenn sie nur rumsitzen in ihrem Zimmer oder auf der Bettkante, weil sie dann die Vergangenheit, die sie ja gerade hinter sich lassen wollten, immer wieder, weil die immer wieder hochkommt und sich damit beschäftigen und wir müssen sie einfach an die Hand nehmen und ein bisschen ablenken. umschwenken und zeigen, das Leben hat auch weiterhin einen Sinn. Und das ist sozusagen auch unsere Aufgabe, dass wir ein bisschen mit den Herzen dabei sind und einfach die Menschen, die hier ankommen, ernst nehmen und begleiten und irgendwie eine Perspektive geben, in welcher Form auch immer.
Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt haben wir so ein bisschen schon drüber gesprochen eben. Die kommen irgendwie über ein Auffanglager, dann kommen sie über Neumünster verteilt, irgendwann in die Gemeinde. Das ist jetzt so der Vorgang. Aber was steckt denn dahinter? Was für Geschichten haben die Menschen? Da muss doch irgendwie riesiges Leid drin sein in den Leuten, was sie gar nicht richtig rauslassen können, oder?
Ja, das ist richtig. Wobei ich das Leid, was sie erlebt haben, jetzt gar nicht so über den Sender bringen kann. Mhm. Denn das ist ein langerer Prozess. Wenn ich Begleiter der Syrer bin, meinetwegen, dann muss ich mit denen erstmal vertraut werden. Die müssen ein bisschen Zutrauen zu mir gewinnen. Wir müssen uns ein bisschen sprachlich verständigen können. Man muss schon einige Zeit mit ihnen zusammen zu sein, um auch sozusagen in diesem persönlichen Bereich vorzudringen. Und wir im Flüchtlingsteam oder im Willkommensteam haben immer gesagt, naja, wir wollen das nicht aktiv von uns herauskitzeln, sozusagen, das muss von denen kommen. Und da kriegt man auch immer mal einzelne Informationen, aber eine Story, die so ganz rund ist. Also ich sage, warum ist er jetzt von Syrien, mit welchem Weg und welchem Schiff oder welchem Verkehrsmittel hierher gekommen? Wo ist jetzt der Rest der Familie? Ist die weitergeflohen? Ist sie woanders geblieben? In Libanon gegangen oder sonst wo?
Also das gibt's auch, dass dann Leute hier alleine aufschlagen und der Rest
sehr viele.
Ganz woanders.
Bei den Syrern sehr viele, weil die Männer meistens vorgeschickt werden und dann versuchen, ihr Asyl zu bekommen. Und wenn sie Asyl mäßig anerkannt sind, können sie ihre Familie nachholen.
Okay, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Da wird die Familie auseinandergerissen wegen einer Notlage und dann weißt du irgendwie nicht, siehst deine Leute überhaupt wieder.
Ja, ja, und die sorgen sie natürlich entsprechend und deshalb will ich noch ein Wort dazu sagen. Ja. Man sieht ja viele Flüchtlinge im Ort auch und anderswo, die alle mit ihrem Handy unterwegs sind und einige Bürger meinen dann immer, ach Gott, so schlecht kann es denen ja nicht gehen, die haben ja hier Smartphone und sind da ständig am Telefonieren und sowas. Für sie ist das eine ganz wichtige Quelle, mit ihren Zurückgebliebenen, mit den Verwandten, mit der Familie in Kontakt zu bleiben oder überhaupt zu wissen, gibt es meine Familie noch, wo ist sie jetzt untergebracht, geht es ihr halbwegs gut und deshalb ist das eine wichtige Informationsquelle, die man nicht negativ bewerten sollte oder nicht sozusagen als Statussymbol bewerten sollte, dass sie sagt, ach, denen geht's viel zu gut, nicht? Das ist heute ganz normal und gang und gäbe und ihre einzige Verbindung sozusagen in ihrer arabischen Heimat.
Und jetzt mal ganz platt gefragt, wie leisten sie sich ein Smartphone? Ich meine, die haben ja nicht viel Geld, oder?
Die kriegen hier eine Unterstützung, so wie jeder Hartz-IVer. Das sind ungefähr 10 Euro pro Tag. Und von den 10 Euro müssen sie sich halt ganz normal verpflegen, Lebensmittel kaufen, Getränke kaufen, auch mal eine Jacke oder ein paar Schuhe kaufen und alles, was sonst zum Leben dazugehört. Und so gehört auch das Handy dazu. Und wenn es eng ist, dann muss ich halt mal an einer anderen Stelle sparen. Und dann
muss
die Prepaid-Karte,
vielleicht. Dann esse ich vielleicht weniger. Das kann ich mir natürlich schon vorstellen.
Das kann passieren, ja. Natürlich. Mehr Geld kriegen sie deshalb jedenfalls nicht.
Interessantes und auch durchaus, wie ich finde, nachdenklich machendes von Dr. Axel Holz vom Willkommensteam Henstedt-Ulzburg e.V. Wir hören uns an, wie derzeit hier die Flüchtlinge unterstützt werden. Das geht auch gleich weiter hier in der Themenshow, aber erstmal möchte ich eure Meinung wissen. Was sagt ihr dazu? Hat euch das vielleicht auch gerade so bewegt, wie es mir ehrlich gesagt schon ging? Wenn ich höre, da sind Leute irgendwie durch die Welt verteilt worden und haben jetzt das Smartphone sich irgendwie vom letzten Geld geleistet, das finde ich schon ganz schön, also da kriege ich Gänsehaut. Sagt mal eure Meinung, ruft mal an 040 52 11 01 52 oder schreibt per WhatsApp, gleiche Nummer 040 52 11 01 52 oder schreibt per Mail an studio@themen-show.de. Ja, passend dazu, und das war jetzt nicht abgesprochen, Wiz Khalifa und Charlie Puth, See You Again. Die Themenshow hier auf Tide 96.0. Zu Gast ist Dr. Axel Holz. Tag nochmal.
Ja, hallo.
Und ich bin Christoph C.R.O. Rothe. Und wir haben jetzt schon ein bisschen was drüber gehört, was denn so in Henstedt-Ulzburg hier gemacht wird in Sachen Flüchtlingshilfe. Und da haben wir gehört, wie euer Verein gegründet wurde. Wir haben gehört, welche Leute hier leben und auch schon so ein bisschen was, gar nicht konkret, aber so allgemein über die Schicksale. Und mir hat das Gänsehaut gemacht, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Und wenn man dann auf die andere Seite guckt, was gerade so passiert in den Medien, aber auch was von einigen Leuten geäußert wird, zum Beispiel auf Facebook. Das finde ich auch interessant. Das hat ja die Anja Reschke in den Tagesthemen vor einigen Wochen schon mal erzählt. Die hat erzählt, was passiert, wenn man sich öffentlich pro Flüchtlinge äußert.
Ich bekäme eine Flut von Hasskommentaren. Scheiß Kanaken, wie viel wollen wir noch aufnehmen, sollen abhauen, soll man anzünden, all sowas halt, wie üblich. Bis vor kurzem haben sich solche Kommentatoren noch hinter Pseudonymen versteckt. Aber mittlerweile wird sowas längst auch unter Klarnamen veröffentlicht. Anscheinend ist das nicht mal mehr peinlich.
Ja, Axel, ist das nicht mal mehr peinlich, sowas zu schreiben?
Na, sowas zu schreiben ist schlimm und wäre natürlich peinlich, aber Gott sei Dank hier im Ort jedenfalls haben wir überhaupt nicht ansatzweise diese Stimmung, die gerade so zitiert wurde.
Also die Bedrohung oder negative Reaktion?
Keine negative Reaktion, keine Bedrohung, vielleicht höchstens ein bisschen Phlegma, dass man das einfach so über sich ergehen lässt, sind nicht alle engagiert, aber nichts Negatives, da bin ich auch sehr dankbar hier im Ort, dass das so gut funktioniert, vielleicht auch aufgrund der dezentralen Unterbringung der Flüchtlinge und vielleicht auch dadurch, dass wir uns immer bemühen, wenn Flüchtlinge in ein Haus untergebracht werden, dass der Begleiter dann zu den Nachbarn geht und ein kurzes Vorstellungsgespräch macht. Also die Stimmung hier im Ort ist nach meiner Erfahrung jedenfalls positiv den Flüchtlingen gegenüber. Und was die Zukunft bringt, das wissen wir alle nicht. Das kann natürlich sein, dass es irgendwann mal ein Umkippen gibt, aber derzeit kann ich das nicht feststellen. Es ist für mich eher so, dass die Medien jetzt eine neue Thematik brauchen und so ein bisschen in Richtung, es kippt wohl um und es wird alles negativer und es ist zu viel Schreiben, ohne dass es so an der Basis bestätigt werden kann.
Na, ich verstehe, okay. Da passt das Folgende auch so ein bisschen zu. Letzte Woche, ich glaube es war am 1. Oktober, da haben die Tagesthemen eine Umfrage gemeinsam mit der Infratest DIMAP, also unabhängigen Institut, in Auftrag gegeben und da gab es ja auch ein paar interessante Inhalte. Was ich aber interessant daran auch finde, wie die Fragen gestellt wurden, muss man erstmal sagen. Da ist nämlich eine Frage gewesen, ob die Deutschen Angst haben, weil so viele Flüchtlinge zu uns kommen. Und dann sind die Antwortmöglichkeiten da, aber nicht ja oder nein, sondern ja, ich stimme eher zu oder ich stimme eher nicht zu. Also auch wenn jemand vielleicht nur so ein ganz klein bisschen Angst hat, würde er ja sagen, ich stimme eher zu. Damit kriegt man natürlich die Prozentzahlen auch so ein bisschen hoch. Und es war das erste Mal, das muss man schon sagen, dass mit so einer Umfrage 51% der Deutschen gesagt haben, ja, da habe ich Angst und nur noch 47%, nee, habe ich nicht. Also es ist im Prinzip 50-50, aber mit so einem kleinen Umschlag laut dieser Umfrage jetzt zu Angst vor den Flüchtlingen. Wie siehst du denn das?
Ja, Christoph, Mensch, deine leichte Kritik an der Fragestellung, die kann ich nur unterstützen. Ich finde die Verbindung Angst und Flüchtling in eine Frage zu bringen sowieso sehr unglücklich und auch sehr unjournalistisch, weil das ja schon impliziert, dass es Bevölkerungsteile gibt, die Angst haben. Und wenn ich eine Frage formuliere, haben sie Angst vor Flüchtlingen eher mehr oder weniger, dann setzt das schon voraus, eigentlich müsste man schon ein bisschen Angst haben. Also die Fragestellung, da müsste ich mich direkt mal in die Tagesthemen oder Tagesschau wenden und sagen, solche Fragen kann man eigentlich nicht stellen. Angst ist ein schlechter Berater. Ja. Das sage ich meinen Kindern immer und da stehe ich auch zu. Das hilft gar nichts, sondern wenn man ein ungutes Gefühl in sich spürt, dann müsste man als Mitbürger, der in der Gemeinde hier lebt und sagt, Mensch, mir ist das irgendwie alles zu viel, dann fordere ich den einfach auf, komm zu uns ins Willkommensteam, schau dir das mal an aus der zweiten Reihe, musst du nicht gleich ein Amt übernehmen oder eine Tätigkeit ausüben. Dann kannst du sehen, was wir machen, begleite uns gerne mal zu Flüchtlingen hin, also das biete ich gerne an, kann mich jeder kontakten. Und auch die anderen aus dem Willkommensteam, dass man mal einen unmittelbaren Kontakt mit den Flüchtlingen hat. Wir haben mittwochs ist zum Beispiel immer offenes Kochen mit Flüchtlingen und für Flüchtlinge, wo wir im Hennstedter Hof um 17 Uhr zusammenkommen, ab 17 Uhr. Und dann lernt man die Menschen kennen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Und danach kann man gerne nochmal entscheiden, ob man nun Angst haben muss oder nicht. Also meine Antwort ist ganz klar, Angst muss ja keiner haben vor Flüchtlingen.
Das heißt, dann kann man es konkretisieren und in der Regel, sagst du, wird eher die Angst verschwinden.
Ja, davon gehe ich aus, denn Angst ist ja nur die Beschreibung eines unguten Gefühls, das man vielleicht im Bauche spürt. Und wenn man sich selbst bemüht und ein bisschen selbst informiert und die Chance dazu hat, dann wird man ganz schnell feststellen, dass da nichts dran ist. Und deshalb sage ich immer, Angst ist ein schlechter Berater. Man muss denn dem Ganzen sozusagen etwas entgegensetzen und sich selbst bemühen, diese Angst in Anführungsstrichen zu beseitigen und zu bekämpfen. Und dass jeder von uns aufgefordert, der das Gefühl dann hat, ist... geht ihm nicht so gut dabei.
Okay. Dann wurde weiter gefragt, es wurde gefragt, sehen Sie eher Vorteile oder Nachteile in der Zuwanderung? Das war dann schon mit mehr Unentschlossenen diese Frage, aber 35% sehen eher Vorteile in Zuwanderung, 44% eher Nachteile. Was hältst du denn von der Frage und Antwort?
Ja, das ist immer schwer, sich jetzt mit den Fragestellungen auseinanderzusetzen, wer sich die ausgedacht hat, nicht? Immerhin kann ich sagen, es kommen Flüchtlinge hierher, die ja noch überhaupt nicht integriert sind, die ganz am Anfang stehen. Und wenn schon 35%, also ein Drittel der Deutschen sagt, naja, eher Vorteile, dann ist das ja eigentlich positiv. Und je länger sie hier sind und mehr sie integriert werden und je besser sie Deutsch können und je eher sie Arbeit kriegen, dann wird sich dieser Prozentsatz sicher deutlich erhöhen. Und es kommt ja hier noch eine zweite Frage, die sehe ich hier auf dem Monitor schon, die kannst du immer stellen. Ja. Das bestätigt ja meinen Trend.
Ja, da glauben 58% der Deutschen, dass Flüchtlinge perspektivisch, also irgendwann in der Zukunft, auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden. 37% sagen, nee, eher nicht. Und ich finde, da kommen wir auch an ein Thema ran, das ist... für mich eine sehr schwierige Abwägung. Einerseits, ja. Klar, so die Angst vor dem Fremden, die man erstmal hat, Das ist auch irgendwie verständlich. Ne? Man kennt die Leute nicht, man weiß nicht, auch jetzt die Fragestellung, da sind da Terroristen zwischen. Ich meine, bisher war es zum Glück nicht so und ich hoffe, es bleibt so. Mhm. Aber man weiß natürlich nicht, also dass da eine gewisse Angst da ist, verstehe ich einerseits. Andererseits haben wir das Thema, dass wir immer älter werden. Also die starken Generationen, die geburtenstarken Jahre gehen immer weiter Richtung, ich weiß nicht, 50, 60, 70 wahrscheinlich mittlerweile. Mhm. Wir haben in den jungen Generationen weniger Kinder. Das heißt, irgendwann haben wir das Thema, wer zahlt die Renten? Mhm. Und dann ist es ja vielleicht auch gut, wenn da jüngere Leute von woanders herkommen.
Ja, und immerhin 58% der Deutschen glauben das ja sogar. Da sieht man auch schon, wenn man die Fragen jetzt gegeneinander ausspielt, nicht? Wir hatten vorhin das Thema, 51% der Deutschen haben Angst, in Anführungsstriche, mhm. aber immerhin 58% sagen schon, na, es macht eigentlich schon Sinn, wirtschaftlich gesehen und auf mittlere Zukunft gesehen, wenn wir diese Flüchtlinge gut integrieren und in den Arbeitsmarkt reinpacken, dass sie dann auch sozusagen für Deutschland oder für das Land hier tätig sein können und ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen können. Also mit Zahlen, sage ich, muss man immer vorsichtig sein und mit Fragestellungen. Das sind auch manchmal Trendsachen, da ist gerade irgendwas passiert, dann ist alles wieder negativ und in 2 Wochen sieht es wieder anders aus. Also mit Vorsicht genießen, aber man muss sie natürlich irgendwie zur Kenntnis nehmen und auch ein bisschen kommentieren.
Also gibt es die Hoffnung an der Stelle auf jeden Fall nicht auf, sozusagen, dass das ins Positive auch weiterhin geht.
Ja, das ist nicht nur eine Hoffnung, sondern das ist meine Überzeugung und ich bin ja an der Basis tätig mit vielen anderen und wir kriegen ja täglich das Feedback, sowohl von den Flüchtlingen auch als auch mit den anderen, mit denen wir dann zu tun haben, wenn wir die Flüchtlinge vorstellen, dass das eigentlich eine sehr positive Resonanz ist. Ich darf eins vielleicht noch sagen, ich hatte so ein Plakat in meinem eigenen Haus ja aufgehängt, Refugees Welcome am Fenster und ich bin da bestimmt 5, 6, 7 Mal jetzt schon positiv drauf angesprochen worden und nicht einer hat irgendwie gesagt, ey, was soll das denn und mach mal was Vernünftiges oder so. So im Gegenteil, alle kommen und sagen, Mensch, ich finde das toll, dass Sie das machen und ich würde auch gerne unterstützen, ich habe nicht so viel Zeit, aber kann ich noch irgendwas tun für euch, braucht ihr irgendwas, sammelt ihr was und so weiter.
Ja, das ist wirklich positiv. Letzte Frage aus dieser Umfrage, die gestellt wurde, wäre es vielleicht sinnvoll, dass lieber Sachleistungen statt Geldleistungen an die Flüchtlinge gegeben werden. Das sagen 71% der Deutschen, das sollte so gemacht werden. Und ich finde, es ist also auch persönliche Meinung von mir erstmal wieder, ich finde, es ist eine Streitfrage. Einerseits ist es vielleicht ganz gut, wenn die Flüchtlinge hier integriert werden sollen, dass sie auch die gleichen Möglichkeiten haben wie wir, eben mit Geld zu hantieren. Jetzt kann man aber auch sagen, okay, warum brauchen die Geld? Das ist ja irgendwie auch ein Anreiz herzukommen. Auch so eine Sache, wenn ich jetzt höre, was die für ein Schicksal haben, ist das fast schon lächerlich, das zu sagen. Aber vielleicht gibt's ja den einen oder anderen, der wirklich aus Luxusgründen herkommt und nicht aus Notgründen. Andererseits Sachleistung dann irgendwie, wer bestimmt das? Das ist so meine Meinung, aber deine interessiert mich dafür mehr.
Ja, also A, ist es eine politische Entscheidung. Wir sind ja hier in der Basis tätig und setzen das um, was politisch entschieden wird. Ich selber kenne es so, dass wir zum Beispiel, wenn die Flüchtlinge kommen, kriegen sie für die Erstausstattung Gutscheine von der Gemeinde, Einkaufsgutscheine. Und das ist also quasi Sachleistung. Und kein Geld und das ist sehr beschwerlich. Man muss also den Betrag des Gutscheins dann an dem Tag auch in voller Höhe ausschöpfen, auch wenn ich es gar nicht alles brauche oder noch gar nicht übersehen kann. Ich bin nur gerade hier angekommen, dann brauche ich vielleicht einen Wasserkocher oder eine Pfanne und die kosten 30 Euro, aber der Gutschein ist über 50. Also muss ich noch für 20 Euro jetzt irgendwie auf Krampf was kaufen, was ich mir vielleicht viel lieber in Ruhe überlegen würde, ob ich noch das eine oder das andere nehme. Und dann ist die Art der Abrechnung sehr kompliziert. Man geht dann in irgendein Kaufhaus hier im Ort dahin, reicht den Gutschein ein, nicht alle machen da mit. Die müssen nämlich dann wieder einen Antrag stellen bei der Gemeinde, das Geld zu kriegen. Also eigentlich finde ich das als sehr behinderlich. Ich verstehe die Stimmung, dass manche denken, aber das ist ja nicht so. Die Flüchtlinge kriegen zu viel Geld und man könnte sie sozusagen abschrecken, wenn man ihnen das Gleiche gibt in Sachleistung. Also ich meine, es sollte so bleiben, aber letztendlich ist es, fügen wir uns dem, was die große Politik entscheidet und machen das hier vor Ort dann das Beste draus.
Okay, jetzt kommen noch 2 Fragen hier über WhatsApp gerade rein, unter der 040 52 11 01 52, ich glaube von Ingo. Einmal fragt Ingo, ist denn die Anzahl der Flüchtlinge gestiegen oder ist das nur steigender Medientrubel?
Nein, das ist kein Medientrubel hier ausnahmsweise nicht, sondern die Anzahl der Flüchtlinge ist tatsächlich gestiegen. Das kann man hier im Orte auch feststellen. Wir hatten letztes Jahr ungefähr 100, 150 vielleicht und sind jetzt schon bei 150 angekommen und werden diese Zahl, also nochmal bis Jahresende ungefähr 100, 150 kriegen. Also insgesamt in diesem Jahr dann vielleicht 250 bis 300. Ich bin so ein bisschen schwammig da bei der Aussage mit den Zahlen, weil sich das auch manchmal wöchentlich fast ändert und über den Kreis dann mitgeteilt wird, jetzt müsst ihr doch wieder 10 aufnehmen und das sind dann relativ viele schon, wenn man nur bei einer Größenordnung von 200 oder 300 ist. Aber es ist schon ganz klar ansteigend, es wird sich dieses Jahr verdoppeln im Vergleich zum letzten Jahr.
Okay, und dann kommt die Folgefrage, die genau dazu auch passt. Du sagst, es werden immer mehr Leute. Wo bringt man die Leute unter? Und da fragt der Ingo jetzt, ist es vielleicht sinnvoll, dass da auch Mieter für die Wohnraumschaffung rausgeschmissen werden? Solche Extreme wird man eben öfter hören jetzt.
Dass Mieter rausgeschmissen werden, also Leute, die schon eine Wohnung mieten.
So ist die Frage hier gestellt.
Wow, nein, das fände ich nun ganz schlimm. Das darf auch nicht passieren. Das wäre auch ein ganz schlechtes Signal. Also das, was Hamburg jetzt gerade als erstes Bundesland gemacht hat, ist ja, dass Wohnungen sozusagen in Beschlag genommen werden. Aber nicht Wohnungen, sondern nur gewerbliche Räume, also irgendwelche Baumärkte, die leer stehen und die man dann nutzen will. Also dass man jetzt Häuser zwangsweise sozusagen für Mieter, für Flüchtlinge räumen muss, das fände ich die falsche Richtung. Hier im Ort klappt das eigentlich sehr gut. Die Gemeinde ist dafür zuständig und ein großes Kompliment. Bisher sind für alle Flüchtlinge auch Unterkünfte geschaffen worden oder angemietet worden. Und alle sind untergebracht worden. Das mag in Großstädten dann noch ein bisschen schwieriger sein wie in Hamburg, aber hier auf dem Lande ist es eigentlich sehr gut. Denn eins dürfen wir nicht vergessen, wir sind 27.000, 28.000 Einwohner hier im Ort und wenn dann 250 oder 300 kommen, dann ist das noch nicht mal 1%. Und 1 zu 100, das ist eine zumutbare Quote, glaube ich.
Okay, also glaube ich auch, Mieter rausschmeißen, die schon eine Wohnung haben, kann ich mir auch nicht vorstellen. Was natürlich eine Befürchtung ist, die immer mal wieder kommt, dass jetzt dann die Gemeinde günstige Wohnungen anmietet und damit kriegen dann nicht so gut Verdienende keine Wohnung mehr hier im Ort. Ist das denn ein Thema?
Ja, insgesamt gesehen ist das natürlich ein Thema auch in Städten, wo es so eine ohnehin schon eine Wohnungsnot gibt und die sehr beliebt sind. Ich sag mal, meine Tochter hat jetzt angefangen zu studieren in Münster. Da fangen jedes Jahr oder jedes Semester 5.000, 6.000 Studenten an und suchen alle eine Wohnung. Mhm. Und wenn gleichzeitig dann der billige, in Anführungsstrichen, oder der einfache Wohnraum, der ja für Studenten auch in Betracht käme, dann schon von der Gemeinde angemietet wird, dann hebt das den Preis und man muss ausweichen. Das kann zu Schwierigkeiten führen. Da muss man eine sinnvolle Koordination auf gemeindlicher Ebene schaffen.
Das heißt, dass da so ein gewisser Neid aufkommen könnte, die Gefahr ist dann schon da?
Die Gefahr ist da, das muss man sehen. Aber da muss man dann dran arbeiten, dass beide möglichst gut unterkommen. Ja.
Dann kann man nur sagen, enger zusammenrücken und das Ganze versuchen irgendwie mitzutragen. Ne?
Ja.
Das ist die Themenshow hier. Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter über das Thema Flüchtlinge, über die über das Willkommensteam Henstedt-Ulzburg. Ich muss immer überlegen, der Name ist so lang, Axel. Ihr hättet was Kürzeres machen sollen. Und bis dahin habe ich hier ein bisschen Musik für euch. Hier ist Crow. Das ist die Themenshow hier auf Tide 96.0. Heute ist zu Gast Dr. Axel Holz. Und ich bin Christoph Rothe, auch CRO genannt, kurz abgekürzt hier. Ne? Und Beautiful Stranger, das macht doch schon fast wieder Mut sozusagen, passt auch zum Thema, denn es geht heute um die Flüchtlingshilfe hier in Henstedt-Ulzburg, das Willkommensteam Henstedt-Ulzburg e.V. nochmal richtig gesagt jetzt zur Abwechslung. Und ja, eben haben wir so über die Großwetterlage mal so ein bisschen gesprochen, also wie sieht's in den Medien aus, wie sehen die Umfragen aus und haben auch von Ingo ein paar Fragen beantwortet. Jetzt nochmal zurück hier zur Gemeinde, nach Henstedt-Ulzburg. Ihr helft ja den Flüchtlingen. Was bekommen denn die Menschen von euch? Also da ist jemand zur Seite, habe ich verstanden, aber bekommen die auch so spezielle Hinweise oder irgendwas, worauf sie achten sollten, was sie nicht machen sollten, was sie gerade machen sollten? Gibt's da sowas Spezielles, sowas, was ihr mit denen macht, so ein Programm oder sowas?
Ja, ein Programm würde ich es noch nicht nennen, aber wir werden eingesetzt, sobald die Gemeinde die Info hat, es kommen Flüchtlinge und die Wohnung feststeht, geht ein Team von uns in diese Wohnung und neben der spartanischen Ausstattung, die ich vorhin genannt hatte, die die Gemeinde stellen muss, versuchen wir diese Wohnung ein bisschen gemütlicher oder ein bisschen wohnlicher herzurichten, dass vielleicht auch eine Gardine da ist oder ein Teppich oder ein bisschen ein Wasserkocher und ein paar Teebeutel schon. Und den Tag drauf kommen sie dann zu uns und dann ist der Begleiter vor Ort und setzt sich mit ihnen gleich zusammen und löst dann diese Gutscheine ein und bespricht es mit denen und trinkt erstmal einen Tee und versucht sozusagen den ersten Kontakt aufzubauen. Und wenn dann die ersten Tage überstanden sind, dann in diesen Tagen wird dann gezeigt, wo ist die Tafel hier in Henstedt-Ulzburg, wann ist das, wann ist die Kleiderkammer auf, wo ist die Möbelkammer.
Also, dass sie sich für wenig oder kein Geld versorgen können.
Richtig, dass sie sich noch ein bisschen einrichten können, was sie brauchen, oder sie haben vielleicht noch ein paar Wünsche und brauchen noch irgendwelche speziellen Sachen, dass man das abarbeitet. Das machen dann die Begleiter im Team bei diesen Flüchtlingen und wenn sie dann ein bisschen länger hier schon sind, dann gehen ja auch die Deutschkurse los, die von der Gemeinde zum Teil gestellt werden oder auch von unserem Willkommensteam selbst, von Mitarbeitern, die da sehr rege sind und manchmal geht's ja los mit der Alphabetisierung, dass Araber erstmal das deutsche oder das lateinische Alphabet kennenlernen.
Ja, ich habe das noch nicht gesehen. Da hängt hier in den Schulen hängen Zettel, ich schätze wegen, ich kann es ja nicht genau lesen, aber wegen Pilze sammeln, da sind so ein paar Pilze und hat durchgestrichen und dann eben in der arabischen Sprache, also von rechts nach links, das kann man eben auch erkennen, weil das ist halt alles so rechtsbündig. Ja. Und ja gut, ich weiß halt nicht, was da steht genau, aber solche Zettel hängen hier halt auch rum. Das heißt, aber kommen nicht von euch, ne?
Die kommen jetzt nicht von uns, aber ist ja interessant, dass sich andere Stellen auch darum bemühen, das sogar in Arabisch dann zu formulieren. Also muss ja irgendein wichtiger Hinweis sein, dass man vielleicht Pilze, die auf dem Schulhof wachsen oder so, keine Ahnung,
oder überhaupt nicht essen soll. In der Gemeinde, wer weiß, was hier wächst, ne? Das ist ja auch die Frage. Was war denn das tollste Erlebnis, was du bisher in einem Ehrenamt so hattest?
Das tollste Erlebnis, das hört sich so an, also eigentlich passt auch Toll und Flüchtling nicht so zusammen, wie Angst und Flüchtling nicht zusammenpasst, weil ja das alles Menschen sind, die sozusagen aus Krisengebieten, aus Kriegsgebieten kommen und eher froh sind, dass sie es hierher geschafft haben. Das ist für die wahrscheinlich das Tollste, dass sie unverletzt hierher kommen. Aber es gibt natürlich ein paar Erlebnisse oder ein paar Ereignisse, die man so erlebt hat, und das meinst du wahrscheinlich. Und ich hatte ja erzählt, ich betreue eine albanische Familie und da ist die kleine Tochter, die ist 10 und die ganze Familie konnte kein Deutsch. Und wir haben sie dann im Februar in den DATS-Kurs nach Norderstedt geschickt und mit ihr noch parallel ein bisschen Deutsch gelernt.
Also
und
DATS war Deutsch als Zweitsprache.
Genau, Deutsch als Zweitsprache, man benutzt immer diese Ausdrücke und denkt nicht dran, dass ja nicht jedem das geläufig ist. Sorry.
Macht er nichts.
Dann ist es so, dass das eine Schulhalbjahr hat sie gemacht, von Februar bis Juni, und kann jetzt heute wirklich nach 5-6 Monaten fast fließend Deutsch sprechen. Ist häufig schon mein Dolmetscher, wenn irgendwelche Anliegen sind, die für die Eltern umgesetzt werden müssen. Dann nehme ich sie immer mit, und das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte und Entwicklung, und da sieht man auch, welches Potenzial da drin steckt und wie schnell diese Menschen auch bereit sind, dann sich anzupassen und die Sprache zu lernen und sich zu integrieren. Ja, das ist natürlich Erlebnisse, die Mut machen. Und das andere Tolle ist, sage ich mal,
toll.
In Richtung Team auch. Das ist auch schön, dass wir so viele Mitarbeiter haben, die alle ehrenamtlich tätig sind. Und das sind ja, ich sage das, von 60, 70, 80, die sich einbringen. Wir haben eine Fahrradwerkstatt, wo mit den Flüchtlingen zusammen alte gespendete Fahrräder da aufbereitet werden, die sie dann nehmen können. Also wir haben es bisher geschafft, dass jeder Flüchtling, der ein Rad haben wollte, aus diesen Spendenrädern, das sind ja meistens etwas ältere oder etwas reparaturanfällige Räder, eins bekommt und nicht geschenkt bekommt, sondern selber damit arbeitet, die Lichtleitung legt, das wird ihm dann gezeigt, den Reifen wechselt.
Bereitet quasi.
Ja, so Hilfe zur Selbsthilfe, und das sind alles schöne Erlebnisse und Ereignisse. Und dann das gemeinsame Kochen ist ja schön. Also es passiert da sehr viel, und wer sich ein bisschen für interessiert und ein bisschen den Mumm zusammennimmt, der ist gerne bei uns eingeladen, sich da einzubringen oder einfach mal zu beobachten, wie das funktioniert, und wird dann meine Einschätzung bestätigen.
Also man kann Tolles rausziehen, das habe ich jetzt mal so mitgenommen.
Ja.
Die Zeit wird langsam knapp. Du sollst aber unbedingt noch sagen, was kann jeder Einzelne tun, wo kann man hinkommen, wie kann man euch unterstützen?
Ja, wir treffen uns jeden Montag 19.30 Uhr im Bürgerhaus im Raum 11, ist ausgeschildert. Da kann man mal hingehen und sich das angucken. Man kann natürlich auch schon sehr viel deshalb für Flüchtlinge tun, wenn man einfach positiv über Flüchtlinge und über die Hilfe spricht. Und wir sind im Moment auf der Suche nach Räumlichkeiten noch, nicht nur für die Unterbringung, sondern auch so eine Art Werkstatt vielleicht, dass wir irgendwie im Winterhalbjahr, wollen wir gerne so ein Projekt mit Holz aufbauen, dass die Flüchtlinge da in die Lage versetzt werden, in ihrer freien Zeit was mit Holz zu basteln oder auch so einen kleinen Freizeitbereich einzurichten, einen Kickertisch oder einen Billardtisch oder eine Tischtennisplatte. Und da brauchen wir ein bisschen Platz, alte Garagen, die vielleicht beheizbar sind oder so, das wäre ganz toll. Und sonst sind wir über die Resonanz hier im Ort eigentlich sehr, sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden, weil jeder Aufruf immer toll